Hallihallo, liebe Zuhörende. Wie voll schön, dass du wieder einschaltest bei einer neuen Folge Emflourishment. Dein Podcast für Inspiration im Alltag, neue Impulse, innere Stärke. Ja, und heute haben wir ein Thema, was dich hoffentlich weiter dazu beflügelt, deinen eigenen Weg zu gehen. Denn auch darum geht es in diesem Podcast. Es ist ein Thema, was wir innerhalb unseres Unternehmens schon häufiger umsetzen, anwenden. Und da ich ja super gerne auch mein Team mit on board habe, habe ich heute Ulrike mit dabei und wir werden über das Thema Jobcrafting sprechen. Hallo Ulrike.
Hallo.
Wie schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben überlegt, Jobcrafting sollten wir mal aufnehmen, habe ich gesagt, ach nö, alleine habe ich da keine Lust zu.
Obwohl du es auch könntest.
Ja, aber es ist gemeinsam ja immer schöner. Hol uns doch mal rein. Du hast ja gestern, wir haben ja jetzt ein monatliches Format, Lunch and Learn. Gestern ging es um Jobcrafting und dann dachten wir im Sinne der, wie nennt sich das dann jetzt? Ist das jetzt des Recyclings und der Effizienz und Effektivität, nehmen wir direkt den Podcast auf. Hol uns einmal rein, was ist denn Jobcrafting?
Jobcrafting ist ein Begriff. Wir sind ja spezialisiert, wir meine ich Positive Consulting, auf positive Psychologie und ist tatsächlich ein Begriff, der auch aus dieser Bubble kommt. Und Jobcrafting bezeichnet so die aktive Gestaltung der eigenen Arbeit. Aktive Gestaltung meint aktive Gestaltung des Mitarbeitenden oder der Mitarbeitenden. Und bedeutet, dass Mitarbeitende eben ihre eigene Arbeit, ihre Aufgaben, ihre Beziehungen und auch ihre mentale Verbindung mit ihrem Job so anpassen, dass im besten Fall daraus mehr Sinn, Motivation und Arbeitszufriedenheit entsteht. Das, woran wir ja versuchen, von allen möglichen Ecken dran zu arbeiten.
Voll schön, vielen Dank. Genau das ist es. Also letztlich ist ja Jobcrafting dann so ein Dreiklang von drei großen Schwerpunkten. Vielen Dank dafür. Vielleicht nochmal für euch Zuhörende zwei Sätze zu Ulrike. Ulrike und ich, wir arbeiten eng zusammen. Alles, was im Thema, ich sag mal, mittlerweile Trainingsdevelopment ist, also konzeptionell gucken, was für neue Konzepte gibt es, welchen Mehrwert können wir wo wie einbringen und ja, zu uns ist jetzt auch das Thema Generationsmanagement gekommen und da werden genau auch diese Themen, wofür Positive Consulting ja steht oder wir beide sowieso stehen, das Stärken unserer Mitmenschen, die Verbindung zu unseren Mitmenschen, das sind ja große Themen, die uns an unterschiedlichster Stelle begleiten. Sad bad. Lass uns gerne einmal reingehen in, ja, hast du mehr Background zur Geschichte von Jobcrafting? Weil meiner Meinung nach ist es ja auch noch gar nicht so alt. Es ist ja relativ neu in der Forschung auch. Und ich meine mich zu entsinnen, dass es jetzt auch eine Forscherin gibt, die wirklich sich mal Zahlen anschaut. Aber da ist, glaube ich, noch nichts ganz Offizielles. Aber enlighten me, erzähl uns gerne ein bisschen mehr.
Ja. Das ist auch schön, dass du sagst. Du weißt, dass ich mal gerne noch die Forschung mit reinhole.
Ja.
Genau, also tatsächlich, wie du sagst, ist der Begriff gar nicht so alt. Ne? Also, weil wenn man sich die positive Psychologie anguckt, die so seit 98 ungefähr eine wirklich so unter diesem Dachbegriff eine Rolle spielt, ist der Begriff 2001 von zwei Forschenden geprägt worden. Und zwar Amy Wrzesniewski. Der Name ist immer so ein bisschen kompliziert, und Jane Dutton. Und diese beiden gehören so mit zu den Gründerforscherinnen der positiven Psychologie, die diesen Begriff eingeführt haben. Das heißt, 2001 hat es angefangen mit einer Studie, die diesen Begriff eingebettet hat in, was wissen wir schon darüber, wie passen eigentlich Arbeitnehmende schon unbewusst ihre Arbeit an, sodass es besser passt. Und haben nochmal geschaut, was passiert, wenn ich das Ganze bewusst mache, worauf wir ja jetzt auch nochmal tiefer eingehen werden. Und die zentrale Idee war eben, dass man Arbeit nicht nur von oben vorgegeben annehmen muss und man kommt auch weg von diesen fixen Jobbeschreibungen, die ne, der Arbeitgeber, das Unternehmen oder was vorgibt, sondern dass man eben tatsächlich selber proaktiv sehr viel dazu beitragen kann. Und seit dieser Erstveröffentlichung 2001 gibt es tatsächlich enorm viele Studien dazu, die sich das Thema Jobcrafting angeguckt haben, in verschiedensten Arbeitskontexten, also sei es irgendwie in der Pflege, unter Reinigungskräften. Also da gab es wirklich so Anwendungen in verschiedensten Bereichen, bis hin zu auch, keine Ahnung, agilen Arbeitsmethoden so im digitalen Kontext. Also es ist ein Begriff, der irgendwie total viel rumfliegt und glaube ich auch von vielen so ein bisschen auch missverstanden wird. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Also es ist ein wissenschaftlich erforschtes Konzept mit vielen verschiedenen Anwendungsgebieten, die auch gut erforscht sind.
Ja, richtig spannend. Danke dafür. Ja, genau. Ich liebe Wissenschaft auch und trotzdem bist du da teilweise immer noch so Nasenspitz. Lass uns da noch mal reingehen.
Berufskrankheit.
Ja, aber das ist ja immer so schön, dass wir uns da so wunderbar ergänzen. Was ist so laut, und du kannst auch gerne die Forschung wieder mit reinbringen, was ist denn der Mehrwert an Jobcrafting? Du hast am Anfang gesagt, ist so die Sinnhaftigkeit, ne, so die Stärken, und darunter gehört ja auch Selbstwirksamkeit. Aber was gibt die Forschung noch so her? Was ist so der Mehrwert einfach, ne, so?
Also tatsächlich die drei Sachen, die ich am Anfang schon bei der Definition gesagt
Mhm.
habe, finden sich immer mehr, wenn Jobcrafting gut gemacht wird, und wenn es Raum dafür gibt von Seiten der Vorgesetzten, des Unternehmens, dann führt es tatsächlich zu mehr Sinnerleben, zu mehr Motivation, sprich zu mehr Energie und eben auch mehr Arbeitszufriedenheit. Und wir wissen, dass diese drei Faktoren eben sehr, sehr viel Einfluss haben auf dann eben auch, und dann wird es wieder wirtschaftlich interessant, dann eben auch bessere Arbeitsergebnisse, stärkere Unternehmensbindung oder eine Mitarbeitendenbindung. Also quasi auch Effekte, die für das Unternehmen extrem sinnvoll sind. Ja, aber eben ne, auch weniger Krankenstände durch das Erleben von Sinn, von Flow erleben. Also das sind viele Konzepte, auf die Jobcrafting wirkt, die wiederum auch nochmal gut erforscht sind. Das heißt, wir haben hier quasi wie so eine Aufwärtsspirale. Genau.
Ja, mega gut. Vielen Dank. Und dann natürlich eine Frage, die auch interessiert ist. Was heißt denn gut? Also, was würdest du als gut betiteln?
Du meinst in dem Kontext von, wenn es gut gemacht ist?
Mhm. Ja.
Gut gemacht bedeutet, dass, also wir können wir gleich nochmal reingucken auf so diese drei Hauptsäulen von Jobcrafting. Und gut bedeutet, dass man sich Zeit genommen hat, um die verschiedenen Säulen bewusst zu reflektieren. Und gut gemacht bedeutet, und da geht es auch so ein bisschen um vielleicht auch so eine Kritik auch an Jobcrafting, dass eben die Rahmenbedingungen passen dafür. Da können eben Unternehmen beziehungsweise Führungskräfte wahnsinnig viel dafür tun, dass es möglich ist. Ja, also vor allen Dingen aber sozusagen von Unternehmen, von Mitarbeitendenseite aus ist es das bewusst machen, weil Mitarbeitende machen das unbewusst. Aber unbewusst bedeutet auch immer, dass man nicht so richtig weiß, was der Effekt dann davon ist. Und dass man eben auch nicht so richtig merkt, okay, geht es in die richtige Richtung oder bewegt mich Jobcrafting auch vom Unternehmen weg. Das sind auch Möglichkeiten, die beim Jobcrafting passieren können. Also je mehr ich mir darüber Gedanken mache, wie kann ich mir meinen Job eigentlich so anpassen und mir so Aufgaben suchen, dass es für mich gut passt und meine Stärken widerspiegelt, kann es natürlich auch sein, dass es bedeutet irgendwie, okay, ich merke, das ist hier irgendwie bei meinem Job, bei meiner Rolle einfach gar nicht gegeben. Und das, genau, kann dann eben auch in die entgegengesetzte Richtung führen. Muss
Ja.
man mal so hart wie es ist, muss man es auch mal so betrachten.
Ja, wir gehen auf zwei Punkte gleich nochmal ein, bevor wir auf die eingehen, die du auch genannt hast, sowohl Rahmenbedingungen als auch die Herausforderungen weg vom Unternehmen. Lass uns erstmal in die drei großen Blöcke einsteigen. Was ist, also womit startet man hauptsächlich beim Jobcrafting?
Also ich glaube, man startet damit, dass man überhaupt erstmal Bescheid weiß, dass es das gibt. Und dann gibt es eben drei Säulen, die man sich angucken kann. Und die drei Säulen, da gibt es keine wirklich vorgelagerte Säule, die wichtiger ist als die anderen. Es ist je nachdem, je nach Job, die ja alle, ne, Jobs sind immer alle unterschiedlich und Aufgabenbereiche sind unterschiedlich und so weiter. Je nachdem ist eine Säule wichtiger als die anderen. Aber genau, ich würde mal auf die drei Säulen eingehen, damit auch die Zuhörenden wissen, wovon wir die ganze Zeit reden. Oder?
Das war mein Plan mit meiner
Sehr
Frage.
gut. Genau, das heißt, wir haben drei Säulen, die man sich angucken kann. Das erste ist das sogenannte Task Crafting. Das heißt, so das Aufgaben anpassen. Ne? Also Crafting bedeutet ja sowas wie so Handwerk ran rum fuhrwerken und so. Ne? Das heißt, das eine ist Task-Crafting-Aufgaben. Das zweite ist das Relationship-Crafting. Da geht es darum, um die Beziehungen. Das dritte ist das Cognitive-Crafting und bedeutet so eben meine mentale, gedankliche Verbindung mit meiner Arbeit. Und wenn man mal tiefer reinschaut, bedeutet so das Task-Crafting sowas wie die aktive Veränderung von Aufgaben innerhalb des eigenen Arbeitsbereichs. Das heißt, so, ne, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Übernehmen von Tätigkeiten, in denen ich mich mit meinen Stärken wirklich ausleben kann, die mich motivieren, oder aber auch das Reduzieren oder Optimieren von weniger erfüllenden Aufgaben. Das ist natürlich, ne, je nach Job mal mehr, mal weniger möglich. Manche Jobs sind so gestrickt, dass es ganz klare Arbeitsbereiche gibt, die so und nicht anders gemacht werden müssen. Also wenn wir so in diese ganze irgendwie Industrie gucken, dann gibt es natürlich so engere Veränderungsbereiche, aber auch da gibt es immer wieder auch Anpassungen, die gemacht werden können. Und die gibt es mehr, als man erstmal so denkt. Also ne, so ein Beispiel wäre, dass in der Buchhaltung eine Mitarbeiterin merkt, okay, sowas wie so interne Kommunikation im Unternehmen ist was, was sie total stärkt und übernimmt deswegen vielleicht dazu nochmal so eine Gestaltung von einem internen Newsletter oder so. Dann das Relationship Crafting ist das Verändern oder bewusste Beeinflussen von den Beziehungen, die ich auf Arbeit habe. Das heißt, ich schaue mir an, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen. Und wer von diesen Menschen gibt mir besonders viel Energie, unterstützt mich bei den Aufgaben, die ich so habe? Und gleichzeitig aber auch das bewusste Überlegen, mit wem habe ich vielleicht noch gar keinen Kontakt? Unternehmen, also gerade wenn wir uns in größeren Konzernen uns das angucken, dann gibt es ja auch Arbeitsbereiche, die weit weg sind, ne? Aber trotzdem kann eben dieses Verbinden zu mehr Zusammenarbeit, zu mehr Lernmöglichkeiten und darüber auch vielleicht zu kreativeren, innovativeren Lösungsansätzen führen. Also, dass ein Mitarbeiter im IT-Support zum Beispiel sich vernetzt mit der Marketingabteilung und darüber mehr Verständnis auch nochmal bekommt für, warum tue ich das hier eigentlich und was tun, damit es am Ende eigentlich bei meinem Kunden auch gut ankommt. Dann so diese Wechselseitigkeit eben durch Beziehungen auch noch mal mehr gestärkt werden können. Und das dritte ist das Cognitive Crafting. Das ist diese mentale Neuausrichtung der eigenen Arbeit. Das heißt, dabei geht es darum, so den eigenen Aufgaben eine neue oder eine vertiefte Bedeutung, einen Sinn zu geben. Und auch das wieder, wissen wir, Sinn erleben führt zu mehr Motivation, zu mehr Zufriedenheit und so dieses Gefühl von eingebettet sein in der Welt. Na, also so eine Reinigungskraft zum Beispiel gab es genau von den beiden Forscherinnen eben auch noch eine Studie, die geschaut haben, eine Reinigungskraft zum Beispiel im Unternehmen, die eben noch mal mehr versteht, dass sie ein elementarer Bestandteil von Heilung ist. Also nicht einfach nur irgendwie die ist, die so putzt, sondern ja, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon ist, dass da Menschen ja wieder gesund werden und das Krankenhaus auch wieder verlassen können. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel nochmal, weil Putzen im Krankenhaus hat eine ganz, ganz enge Aufgabenkette, ne? Es ist ganz klar, was gemacht werden muss. Du kannst jetzt nicht sagen, naja, heute machst du es mal nicht oder irgendwie Bodenputzen macht mir jetzt nicht so Spaß. Ich mache nur, was weiß ich, ne? Klo reinigen oder so. Sondern ne, muss auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden. Und über dieses Cognitive Crafting habe ich trotzdem die Möglichkeit, das, was ich sehr eng tun muss, trotzdem nochmal mit einer anderen mentalen Unterfütterung zu erleben.
Ja. Und das ist total hilfreich, das zu sehen. Also wir wenden dieses Tool ja auch an in der Weiterbildung, die wir anbieten im HR Expert. Und da ist so eins, wenn es um Retention geht, also beim Employee Cycle, ne, wie kann ich Mitarbeiter denn weiter an mich, also quasi, dass sie weiterhin gerne mit mir arbeiten möchten, ist das eine Säule. Und da kam auch immer wieder die Frage auf, ja, und gleichzeitig, wie mache ich das denn in den und den Berufszweigen, um dann zu gucken, welcher Schwerpunkt ist förderlich? Also ja, man geht die Aufgaben einmal durch, dann kann man auch noch mal gucken, die Beziehungen, und da gehe ich ganz häufig auch wirklich auf Beziehungen ein und wirklich zu gucken, mit wem verbringst du doch gerne Zeit in der Firma? Also da sehr aktiv drauf zu achten, zu gucken, vielleicht ist das ja irgendwie Peter, mit dem du gerne einen Kaffee trinken gehst, und passt das irgendwie und kannst du dir die Zeit anräumen, bis hin zu, ja, wie ist denn deine eigene Einstellung? Und da finde ich, gerade bei dem, ich sag mal, bei dem kognitiven, bei dem auch sogenannten Mindset, da finde ich, ist dieser Impact auch total hilfreich. Ja, Hilfskraft sein im Krankenhaus, das ist schon ein krasser Beitrag. Also ich meine, wenn du eine OP hast und ohne die Arbeit der Hilfskräfte, die unterstützen, dass es sauber und ordentlich ist, wir hätten noch mehr Schwierigkeiten. Es wäre noch dramatischer. Es würde nicht meine OP, also nicht mehr dran zu denken.
Du meinst sozusagen, im HR-Expert kommt oft die Frage, so was mache ich denn sozusagen eigentlich aus HR, von HR-Seite aus, was mache ich eigentlich von Unternehmensseite aus, um das Ganze zu unterstützen?
Nee, die Frage, wie man damit umgeht, wenn man am Aufgabengebiet nichts konkret machen kann. Es gibt ja auch, also ich hatte vorhin noch eine andere Podcast-Aufnahme, und da habe ich auch die Frage gestellt, weil es auch immer ein Teil meiner Reise ist. Ich lebe ja in zwei Welten. Ich selber habe mir eine Welt erschaffen, in der wir beide sind, leben, die. Ja, das war so schön. Gestern Abend sagte meine Breathwork-Ausbilderin nochmal, da haben wir über Privilegien auch gesprochen. Und es ist privilegiert zu sagen, wir haben einen Job, der ist online. Ne? Wir könnten beide, könnten einfach sagen, Jut, Fidel, Strand, Beach Party, und könnten auch La Vida Loca machen. Also könnten wir. Wir sind eine fully remote company. Wir sprechen beide mehrere Sprachen. Wir könnten einfach sagen, okay, ciao. So gut, jetzt mal mehr, mal weniger schwierig mit den Kids. Ist es möglich? Und ich komme aber aus einer Welt, wo in meiner Familie Maler sind, Maurer sind, Gas-Wasserinstallateure, kaufmännisch, Fleisch, ich kriege das Wort immer nicht durch, Fleischerei-Fachverkäuferin. So.
Ja.
Da ist das, das ist erstmal nicht real für sie. So, da ist nicht, also jetzt ein Haus baut sich nicht online, irgendwie alles klar. Also,
Genau,
ich weiß nicht,
du
die
musst
Sims.
dahin, du musst dahin, ja,
So,
ne?
genau, oder nee,
Das
die
Gesicht.
Sims-Welt. Weiß nicht, wie dieses Spiel heißt. Und das finde ich, darf man dabei mitdenken, dass es für bestimmte Berufssparten nicht darum geht, dass wir gegebenenfalls komplette Aufgaben wegnehmen, was ich schon finde, und das diskutieren wir auch immer, und wir gehen ja, also wir beide sind ja jetzt auch in unterschiedlichsten Branchen unterwegs, und ich betreue gerade auch eine Firma im Filialgeschäft. Da geht es auch darum, dass man von den Aufgaben, wenn ein Unternehmen da auch langfristig denkt, und wir beide gucken uns auch Zahlen an, auch mal zu schauen, okay, wie wäre das denn, wenn die mitarbeitende Person jetzt nicht 8 Stunden vorne beim Kunden ist, sondern vielleicht noch mal eine Stunde was anderes machen könnte? Was wäre denn das? Und ich habe eine Freundin, die hat ein ganzes Hotel, und die gucken auch, okay, dann hat die eine Mitarbeitende, die ist eigentlich im Empfang, aber die findet Social Media total toll. Und da wird geguckt, okay, sie findet es total toll. Inwiefern kriegen wir es hin, dass wir in der Woche ihr auch Zeit dafür geben können? Klar, das sind erstmal On-Top-Kosten, aber auch nur hintenrum, weil die Kosten, die wir haben, oder dafür, dass die Mitarbeitenden sich dann nicht mehr wohlfühlen, kündigen, krank sind, das rechnen meiner oder unserer Meinung nach ja viele Firmen noch nicht mit und nicht gut genug aus, weil ich kann auch wieder so ein geiles Wort, Loyalität. So, da ist es. Das ist einfach auch wirklich Gold wert. Und das kann man über so ein Modell zumindest anregen, nochmal anders umzusetzen.
Ganz, ganz wichtig. Und das, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Diese Überlegung von, was können denn eben HR, was können Führungskräfte eigentlich dafür tun und was haben die für einen großen Einfluss auf die Möglichkeiten von Jobcrafting. Das erste ist natürlich genau dieses Verstehen von, das sieht jetzt erstmal so aus, als ob das Lehrkosten oder Mehrkosten sind, irgendwie, wenn, keine Ahnung, Barbara vom Empfang doch jetzt irgendwie Social Media macht, weil eigentlich hat die ja ganz andere Aufgaben in ihrer Stellenbeschreibung, sondern wirklich erstmal dieses Verstehen, wie wichtig das ist. Und da kommen wir, ne, und eigentlich am Ende kommt man immer wieder, egal bei welchem Bereich wir arbeiten, kommt man immer wieder auch zu dem Punkt von Grundbedürfnisse befriedigen. Und Autonomie und Selbstbestimmung gehört zu den absoluten Basisgrundbedürfnissen jedes Menschen. Das heißt, wenn ich das stärke, dann hat das einen enormen Effekt auf, genau wie du sagst, Loyalität. Auf hier in diesem Beruf werden meine Grundbedürfnisse befriedigt. Und hier habe ich die Möglichkeit, tatsächlich mich zu entwickeln, was zu lernen über mich. Hier werde ich gesehen, ne? Also auch alles Grundbedürfnisse von Menschen. Und da haben Unternehmen einen massiven Einfluss drauf. Und ich glaube, dass das auch an vielen Stellen leider noch viel zu wenig betrachtet wird. Und es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, was eben Führungskräfte tun können, um Jobcrafting eben auch zu erleichtern. Also, ne, sei es erstmal dieses erste Verstehen, aber dann gibt es, ne, so Möglichkeiten wie, und da sprechen wir ja auch, du und ich, in sehr vielen Bereichen drüber, psychologische Sicherheit schaffen. Also die Möglichkeit zu geben und wirklich auch vorzuleben, es ist okay, wenn du dich hinsetzt und dir über deinen Job nach, wenn du dir Gedanken über deinen Job machst und wenn du auch Anpassungen machst und auch sagst, das ist okay, dass ich jetzt vielleicht eine neue Arbeitsweise ausprobiere. Es ist okay, wenn ich vielleicht ein neues Tool ausprobiere, was mir möglicherweise meine Aufgaben, wie ich sie gerade mache, neu strukturiert. Aber ich gebe dir auch die Rückendeckung, dass du dieses Tool ausprobiert hast und gemerkt hast, so, naja, funktioniert halt einfach leider gar nicht. Und dafür eben diesen, ja, Gestaltungsspielraum, Handlungsspielraum auch wirklich zu ermöglichen. Zu sagen, probiert es aus. Vielleicht ist es sozusagen, vielleicht ist es besser. Und vielleicht merkst du irgendwie dann doch wieder, so wie es vorher war, hat es auch gut funktioniert. Aber auch das steigert wieder die Zufriedenheit mit dem, wie es war. Und dann, ne, und da wieder ein anderer Bereich, stärkenorientierte Führung praktizieren. Das heißt, wenn das einer der Kernpunkte von Jobcrafting ist, ich baue mir meinen Job so, dass es zu meinen Stärken passt, muss ich natürlich in erster Linie mir über meine eigenen Stärken bewusst sein. Und das kann ganz viel von der Führungskraft gesteuert werden. Wenn die das auf dem Schirm hat, was sind denn so die verschiedenen ganz individuellen Stärken meiner Mitarbeitenden und ich das auch in Feedbackgesprächen und so weiter immer wieder betone, dann darüber werden sich die Mitarbeitenden natürlich auch mehr bewusst. Und das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema, ist Vorbild sein und Jobcrafting tatsächlich selbst betreiben als Führungskraft. Zu überlegen, ne, nicht so diese Haltung von, naja, so war es schon immer. So, wir sind seit 60 Jahren hier irgendwie am Markt und das hat bisher immer funktioniert. Die Zeiten ändern sich, und du kannst selbst Jobcrafting betreiben. Und indem du das sichtbar machst, vielleicht auch darüber sprichst, bist du da auch wieder ein Vorbild für deine Mitarbeitenden.
Ja, voll schön. Vielen Dank. Das ist ja, sind ja ein Teil der Rahmenbedingungen, dass die Führungskraft den Raum gibt, darüber vor allen Dingen auch reflektieren zu dürfen. Also die Unterstützung zu haben und jetzt setz dich einmal hin und Nimm mal deine Job, also deine Stellenbeschreibung, deine Jobbeschreibung und geh das mal durch und schau mal, was da ist. Und jetzt fällt mir schon wieder ein, also es gibt wirklich so ein paar Branchen, wo wirklich die Jobbeschreibung nicht veränderbar ist und man so viel mehr anhand der Beziehung und tatsächlich auch der Einstellung verändern kann.
An welche Branche hast du gerade gedacht?
Ich hänge immer noch an diesem Filial, an dem Filialgeschäft, weil es ja auch zum Beispiel darum geht, mit wem arbeitest du gut zusammen? Und es ist ja ziemlich häufig so, dass wir irgendwie sagen, ja, alle müssen mit allen gut können. Und in der Filiale, wenn du da aber zu zweit oder zu dritt am Tresen stehst, wenn du mit jemandem überhaupt nicht gut zurechtkommst, was auch einfach mal passieren kann,
Ja.
hast ja keinen anderen Einfluss. Während du in unserer Branche, wenn du mit jemandem nicht so gut zurechtkommst und du hast zum Beispiel eine Homeoffice-Policy oder du hast nochmal einen anderen Wirkrahmen. Also du kannst es einfach entscheiden. Du gehst dann einfach in einen anderen Raum oder wie auch immer. Das hast du aber in so einem Kundengeschäft hast du das nicht.
Ja, also wenn da jemand irgendwie komisch, keine Ahnung, kaut, das hast du dann halt den ganzen Tag.
Ja,
Ich
es ist,
da
also ich
meine.
meine, ja, ich finde es ganz spannend zu gucken, weil so bestimmte Konzepte sind auch schwierig in allem anzuwenden. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, das ist überall anwendbar, das ist es auch nicht immer. Lass uns noch mal tiefer auf die Rahmenbedingungen eingehen. Welche sind denn die besten? Also wir haben schon gesagt, der Chef, der dahinter steht, der irgendwie den Freiraum gibt. Im Idealfall, und das ist ja die Voraussetzung, dass die Person selber sagt, hey, ich fühle mich gerade nicht mehr so wohl, ich merke, es knabbert an mir, irgendwie bin ich so mit so einem Gedanken schon außerhalb der Firma, dann ist es ja auch also spätestens dann einmal loszugehen und sich die Zeit zu nehmen. Was sind noch Rahmenbedingungen?
Neben dem, du meinst, was die Führungskraft tun kann oder so, vor was von Unternehmensseite kommen kann?
Ja, ich habe jetzt gesagt, einmal das, was die Führungskraft tun kann, dann was die Person selber tun kann. Also es liegt ja auch in jeder einzelnen Fall. Also jeder, der den Podcast gerade hört und keine Führungskraft ist und das Gefühl hat, oh, ich spüre, dass ich gerade nicht mehr 100% committed bin, dann ist das ein tolles Tool. Was sind noch Rahmenbedingungen?
Also, das Erste. Nach wie vor, also jetzt einfach nur von der Person selbst, die dieses Jobcrafting betreiben möchte, steht es und fällt es mit der sich Zeit nehmen für Selbstreflexion. Und dann, ne, das sich bewusst werden und eigeninitiativ, proaktiv wirklich in auch die Veränderung zu gehen. Und dazu gehört natürlich auch immer wieder eine Menge an Mut, ne? Also gerade wenn ich so merke, das ist vielleicht das erste Mal, dass ich das mache, oder ich bin hier irgendwie in meinem Arbeitskontext die erste Person, die das mal ausprobiert, dann, ne, Vorreiter brauchen immer ein bisschen Mut und das einfach mal ausprobieren. Kann auch dann sein, dass man vielleicht erstmal merkt, nee, das bringt irgendwie nichts. Dranbleiben, Disziplin ausprobieren. Vielleicht hat das eine noch nicht funktioniert, vielleicht funktioniert eine andere Säule für mich besser. Heißt da auch gedanklich flexibel zu bleiben und sich eben auch anzupassen. Also, ne, wenn nicht jetzt, was war das, Fleischerei-Fachverkäuferin oder so, ne, da nicht zu sagen, naja, das kann ich jetzt hier irgendwie eh alles nicht machen und es ist, wie es ist, sondern zu sagen, okay, vielleicht muss, keine Ahnung, das Fleisch immer auf eine bestimmte Art und Weise geschnitten werden. Grüße gehen raus an alle Veganerinnen. Aber genau wie du sagst, ne, auch mal zu gucken, irgendwie, wo kann ich mich vielleicht noch mal mehr vernetzen oder noch mal mehr eben auch verstehen, wie wichtig Grundversorgung ist für das menschliche Miteinander, was ich da alles irgendwie zu beitrage, wie viel ich dazu beitrage, dass, keine Ahnung, Weihnachten ein schöner Braten auf dem Tisch ist, so. Also da eben auch nicht so bei der ersten, ich kann hier eh nichts verändern, stehen bleiben. So, das ist erstmal von der persönlichen Seite aus betrachtet. Und dann kann es, wenn man mal jetzt nicht nur auf die Führungskräfte guckt, auch das Team sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, da auch vielleicht transparent mit deinen Teamkollegen drüber zu sprechen und zu schauen, ne, wie kannst du das machen, drüber kommunizieren, sich austauschen und sich vielleicht auch gegenseitig unterstützen. Also wenn ich merke, ich muss oder ne, da würde sehr viel Potenzial sein in Aufgabenanpassung, vielleicht sich auch so Buddies zu holen, mit denen man das bespricht und auch sagt, erinnere mich noch mal dran oder frag, ne, nerv mich mal noch mal ein bisschen in 3 Monaten oder sowas, inwiefern ich dieses neue Tool zum Beispiel wirklich ausprobiert habe. Dass ich halt so alleine stehe. Das ist ja immer, finde ich, der beste Weg, wenn man merkt, so man fällt immer wieder in alte Muster zurück. Man muss sich eine andere Person reinholen, die so ein bisschen gemein und streng ist, die dann auch nicht locker lässt, und eben auch vielleicht ein bisschen nervt. Also so ein Buddy-System tatsächlich auch zu implementieren. Ja, so, ne? Und grundsätzlich auch Unternehmenskultur, was eben dann von der Geschäftsführung auch kommt, tatsächlich so eine Kultur der Weiterentwicklung auch zu ermöglichen. Also woran wir ja auch viel arbeiten, so dieses so, ne, wirklich flexible Unternehmenskultur, eine Feedbackkultur hat natürlich eine große Rolle. Und eben auch eine Lern- und Fehlerkultur, ne, die Möglichkeit eben auch zu schaffen, dass man was ausprobieren darf und dass das ein wichtiger Teil von Innovation ist. Sonst stehen wir einfach immer noch irgendwie, tappen wir auf der Stelle rum.
Ja, voll schön. Voll schön. Lass uns nochmal abschließend in die 3 Felder gehen mit 3 Kernfragen, die man sich stellen kann pro Feld, weil dann kann sich jeder jetzt nochmal Stift und Zettel nehmen und gerne nochmal die wichtigsten Fragen aufschreiben. Also beim Aufgabenbereich, welche 3 Fragen sind da hilfreich, um sich, ja, um sich dem Quadrant zu melden? Zu nähern.
Ich hänge gerade fest. Heißt es Quadrant, wenn es drunter nur
Nee,
3 sind?
nee, es ist
Was auch immer. Naja. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten beim Taskcrafting. Erstmal die Frage, welche Aufgaben machst du eigentlich? Also tatsächlich auch mal so ein Sammeln von, was sind denn eigentlich so diese ganzen Tätigkeiten, die ich vielleicht täglich, monatlich oder auch ne, regelmäßig, sei es auch nur einmal im Jahr, das mal aufschreiben. Das heißt, ne, wirklich dieses Bewusstwerden und dann zu schauen, vielleicht zu markieren, welche von den Aufgaben machen dir eigentlich besonders Spaß, welche Aufgaben liegen dir. Und dann auch mal zu gucken, ne, vielleicht daneben sozusagen sich zu schreiben, wie kannst du diese Aufgaben noch mehr in deinen Arbeitsalltag integrieren. Und dann kann man eben noch mal so ein kleines Feld machen mit welche Aufgaben, wovon träume ich? Ne, was ist eigentlich was ich mir noch vielleicht noch nicht traue, mit irgendwem drüber zu sprechen, aber was ist eigentlich, wo ich so merke, oh, also in einem anderen Leben würde ich ja total gerne, keine Ahnung, XYZ, bei mir jetzt persönlich ja so einen Blumenladen aufzumachen. Ne, wie kann ich vielleicht irgendwie sowas wie was Schönes ne, irgendwie so noch mehr in meine Arbeit einbringen. Ne? Dann ist es bei mir vielleicht irgendwie dann über PowerPoints oder so. Genau, einfach mal zu überlegen, ne? Was noch? Dann in dem Bereich noch unliebsame Aufgaben neu strukturieren. Das heißt auch mal zu gucken, wie kann ich vielleicht diese unliebsamen Aufgaben mit motivierenden Aufgaben kombinieren. Also, ne, wenn ich irgendwie keinen Bock habe auf schon wieder irgendwie das 100. Meeting diese Woche, wie kann ich es so schön machen oder so machen, dass es mir gefällt? Also ich bleib mal diesem blöden Blumenbeispiel. Ne, vielleicht kann ich dafür sorgen, einfach schon vorbereiten, da irgendwie für mehr, keine Ahnung, ne, Dekoration irgendwie zu sorgen. Oder Teams oder Meetings vielleicht auch nochmal einfach anzupassen. Genau, so dieses zweite. Relationship Crafting. Auch wieder hier sammeln. Mit wem habe ich eigentlich zu tun? Ne? Vielleicht sich mal ein Blatt Papier zu nehmen und sich mal so ein Netz aufzuschreiben. Wer sind denn eigentlich die Menschen, mit denen ich immer so zu tun habe? Sei es Mitarbeitende, sei es Kollegen, sei es Vorgesetzte, Kunden, Klienten, was auch immer. Und dann mal zu schauen, wer gibt mir eigentlich Energie? Wo gehe ich so raus? Und selbst wenn es, das können manchmal auch so Mikrobeziehungen sein, die ich irgendwie nur ganz selten sehe, treffe. Wo entsteht Energie und wie kann ich vielleicht diese Beziehung bewusst erweitern? Ne, vielleicht öfter mal irgendwie tatsächlich proaktiv treffen. Oder wo sind auch Menschen, die noch nicht, wo der Strich zu der Person noch gar nicht hingeht? Aber ich merke, da ist ein Potenzial für Kraft und für Entwicklung. Und wie kann ich da eine Verbindung aufbauen? Und das Dritte ist das Cognitive Crafting. Da wirklich ganz konkret, was ist der tiefere Sinn meiner Arbeit? Wo hat meine Arbeit einen entscheidenden Einfluss auf eine Vision, die ich vielleicht habe für die Welt, also ne, wenn man mal so richtig die große Keule rausholt, welche Bedeutung kannst du ihr geben? Ne? Wie hat vielleicht meine Arbeit einen positiven Einfluss auf mein Umfeld, auf die Welt, in der ich leben möchte? Ne, oder sei es auch nur für einen, wirklich irgendwie einen Kreis von Menschen, die davon auch wieder profitieren. Also selbst wenn ich vielleicht nur einer Person damit helfe, dann wiederum trägt die dieses gute Gefühl auch wiederum weiter und hat dann so einen, wie heißt es, so einen Ausbreitungseffekt, ne? Wie so ein Welleneffekt. Genau, so das sind so drei Sachen, die man sehr, sehr gut einfach auch machen kann, die auch tatsächlich gar nicht so viel Zeit brauchen, ne? Manchmal viele von den Sachen brauchen unseren Kopf und manchmal auch nur ein Blatt Papier und einen Stift. Also gut umsetzbar.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Voll schön, voll schön. Ich hoffe, ihr Zuhörenden habt Inspiration bekommen, um für euch nochmal in euch reinzuspüren, wenn ihr gerade an einem Punkt seid, wo es anders werden darf, dass ihr Impulse bekommt habt, wo, wie ihr da rangehen könnt. Gerne auch schauen, dass ihr mit euren Chefs sprecht oder tatsächlich es einmal für euch umsetzen und dann ja nochmal mit dem Chef selber besprecht. Es gibt eine Sache, die habe ich hier noch stehen. Ich schreibe ja immer mit, wenn ich Podcast habe. Wo, was du noch sagtest, ich wollte es jetzt gerade abbinden, aber das ist mir jetzt nochmal eingefallen,
Mir ist
dass
auch noch was eingefallen. Ja,
ja,
sag.
dass noch eine Konsequenz sein könnte, dass man merkt, man darf sich verabschieden vom Unternehmen. Also, dass das eine Konsequenz sein könnte. Und ja, das mag für ein Unternehmen erstmal, und da haben auch viele Unternehmen Angst vor. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sind dann, oh Gott, ne, ich will, dann geht die Person. Ja, Gott sei Dank. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jemanden habe, der ja eigentlich mit einem Fuß draußen ist und jeder darf ja selber entscheiden, ob er bleibt. Und wenn ihr es nicht umsetzt, dann verliert ihr viel Energie, weil die Person ist nicht so energetisch. Gegebenenfalls wird sie krank. Und ihr gewinnt viel mehr, vor allen Dingen, wenn es ein Wackelkandidat ist und nicht mehr weiß, ob gut oder nicht gut, da nochmal die Ehrenrunde zu drehen und mehr zu. Also letztlich kann auch ein Unternehmen nur gewinnen. Du wolltest noch was ergänzen, Ulrike?
Ja, was so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Ne, weil genau die Gefahr ja oder die Angst jetzt bestehen kann, oh Gott, wenn jetzt alle anfangen, so ihren eigenen irgendwie Brei zu kochen, weil dann wird ja alles irgendwie nur noch ein wilder Haufen. Aber genau wie du sagst, dafür die Möglichkeit zu geben. Aber was mir gerade auch noch mal in den Kopf gekommen ist, ist, darüber hinaus, ne, die Gefahr, dass eben auch Menschen merken, okay, ich kann mich hier einfach so nicht entwickeln. Mir wird die Sinnhaftigkeit, solange ich darüber nachdenke, nicht klar. Und ich gehe, gibt es eben auch noch viel andere, auch von außen und zum Teil auch valide Kritik an Jobcrafting. Ne, Menschen, die sagen so, ach, Jobcrafting irgendwie, das bringt doch alles nichts und das ist ja irgendwie so der The Devil in Disguise, ne? So das, das ja, ist irgendwie, ne, wieder so ein komisches New Age-Ding irgendwie, was jetzt mal wieder so ein Buzzword, was sich ausgedacht wurde. Und da ist tatsächlich zum Teil was dran. Da ist zum Teil was dran und das merken wir ja immer wieder, wenn wir über verschiedenste Konzepte innerhalb der positiven Psychologie, über die wir so sprechen, reden. Müssen Unternehmen auch aufpassen, das nicht so als Greenwashing zu benutzen. Ne, so wir sind irgendwie ja so total irgendwie modern und bieten hier unseren Mitarbeitenden halt die Möglichkeit, sich zu entwickeln und das alles zu machen. Wenn es im Endeffekt dazu führt, dass, ne, klar, kannst du dir deine Aufgaben noch dazu nehmen, die dich, ne, die dich unterstützen. Aber im Zweifelsfall führt es dazu, dass Aufgabenbereiche sich einfach nur verdichten, weniger Pausen gemacht werden und so weiter, und es dann einfach auch zu so einer Ausbeutung führt. Ne, Menschen dann irgendwie auch, oder ne, Unternehmen vielleicht auch sagen, mach das doch noch auch noch, weil das tut dir doch gut. Und das kriegst du schon noch hin. Du musst, ne, einfach du dich irgendwie so ein bisschen besser strukturieren oder so. Und eigentlich, keine Ahnung, ne, das Unternehmen eigentlich an einer ganz anderen Stelle mal wieder sich neu strukturieren müsste. Das heißt, Jobcrafting darf keine Alibi-Lösung werden für strukturelle Probleme. Also Rahmenbedingungen für echte Mitgestaltung und nicht nur so eine Illusion davon. Und aber auch trotzdem die Möglichkeit zu geben, für Jobcrafting auch die Möglichkeit zu geben, für klare Grenzen zu setzen. Auch zu sagen, nee, ich nehme jetzt nicht noch was dazu, sondern nee, danke, reicht. Ich habe genug zu tun. Und dafür eben auch Raum und Mitgefühl zu geben. Und was natürlich auch das Problem ist und was man auch im Blick behalten muss, gerade im Sinne von Relationship Crafting, die Möglichkeit, dass wenn jetzt alle irgendwie nur noch nach ihren absoluten Lieblingssympathien gehen, dass es dann möglicherweise einzelne Mitarbeiter, die vielleicht introvertierter sind, die unliebsamer sind, dann irgendwie auch isoliert werden. Also das heißt, man darf da trotzdem auch immer wieder nicht nur irgendwie auf sich gucken, sondern auch mal zu schauen, was für einen Effekt hat es eigentlich im Gefüge und wie kann ich auch als Führungskraft sorgen dafür, dass eben alle gesehen werden und da jetzt nicht sich sozusagen, ne, so Sympathiebündel ja, bündeln. Genau, also immer wieder auch so zu schauen, ne, was sind irgendwie die Grenzen und Chancen. Ich bin ja immer wirklich ein großer Freund davon, nicht so zu tun, als wäre alles immer irgendwie rosig-rot, sondern eben auch, ne, wir müssen bei allem auch immer schön hinschauen. So, das war mein finales Wort.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin das jetzt nochmals ab, also Round 2. Ja, den Impuls erstmal an dich zu geben, das für dich einmal auszuprobieren. Ulrike hat gerade nochmal systemisch wichtige Punkte genannt, die, ja, und so ist jedes Tool. Also es gibt kein Reinheitstool. Wir hatten das, ich hatte einen Post geschrieben auf LinkedIn über Jobcrafting und dann gab es eine Meinung dazu, ach, das ist doch Blödsinn, man sollte doch lieber mit Ikigai arbeiten. Und ja, es gibt immer wieder Sachen, wo vielleicht ja jemand anders sich anders mit wohlfühlt. Und unsere Erfahrung ist, dass es häufig zu oberflächlich gemacht wird, also häufig sich nicht genug Zeit genommen wird, weil es braucht auch erstmal Zeit. Also wir sind immer wieder erstaunt, wie wenig Menschen ihre Stärken kennen und damit fangen wir an. Und wenn wir das jetzt alleine nur auf Aufgabentask, also auf die erste Säule sehen, dann haben viele schon genug zu tun. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß. Meldet euch bei Rückfragen. Wenn ihr dazu Anmerkungen habt, freuen wir uns sehr und wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung. In diesem Sinne, alles Liebe für euch.